denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 20. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute wieder aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Wunderbaren guten Morgen Ihnen, lieber Flavio von Mitzleben. Dankeschön für für unser Wiedersehen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier Woche für Woche wiedersehen. Frau Kneißl, heute an Karfreitag bei uns, für unsere Zuhörer ist es Ostersonntag. Ja, die Osterfeiertage haben begonnen. Von daher an all unsere Zuhörer frohe Ostern da draußen, frohes Ostereiersuchen. Und Frau Kneißl, auch zu Ostern steht die Welt nicht still. Ganz im Gegenteil, es war wieder eine heiße Woche. Wir werden uns mit der nächsten Phase heute in unserem Podcast des Handelskrieges zwischen dem Westen der USA und vor allen Dingen auch zwischen China und den USA beschäftigen. Wir werden über den Staatsbesuch von Giorgia Meloni bei Donald Trump in den USA zu sprechen kommen. Wir werden aber auch über neue Annäherungen zwischen den USA und Russland zu sprechen kommen, bezüglich eines Treffens von Steve Witkoff und Wladimir Putin. Aber wir werden auch darauf zu sprechen kommen, was Neues von der EU jetzt im Zuge der 9. Mai-Feiern in Russland zu hören ist. Dort hat die EU angekündigt, dass Staaten, die Einladung Russlands annehmen sollten, sanktioniert werden sollen. Das wird uns heute beschäftigen. Aber wir werden auch auf neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg zu sprechen kommen. Dort hat jetzt Dänemark angekündigt, eigene Soldaten in das Land zu schicken. Aber zunächst, Frau Kneißl, ich treffe Sie heute wieder in St. Petersburg und nicht in Ihrem kleinen Dorf. Sie sind dort für Lehrveranstaltungen diese Woche zugegen. Danach werden Sie dann weiterreisen nach Wilivki Novgorod. Am Montag geht es dort weiter, von dort dann in Ihre Heimat zurück. Also Frau Kneißl, wie war Ihre Woche jetzt in St. Petersburg und wie werden die Osterfeiertage eigentlich in Russland gefeiert, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Es war eine intensive Woche. Es geht noch weiter. Also ich habe an sich bis Samstagabend relativ viele Vorträge noch. Das orthodoxe Osterfest fällt in diesem Jahr mit dem katholischen und protestantischen Osterfest zusammen. Und ich würde sehr gerne eigentlich Ostern im Dorf feiern. Ich war auch eingeladen zu einem Osteressen dann. Aber es hat sich so ergeben, dass wir für diese Woche zum einen ein großes Symposium hier an der Universität haben, in das wir als Gorki eingebunden waren. Und wir haben rund um dieses Symposium dann einige andere Veranstaltungen auch organisiert. Also Ostern werde ich hier am Sonntag mit einigen St. Petersburger Freunden dahingehend verbringen, dass ich versuchen werde, vielleicht in eine Sonntagsmesse in der Früh zu gehen, wobei die orthodoxen Gottesdienste, die ziehen sich über einige Stunden. Also die sind um ein Vielfaches länger und umfassender und feierlicher. Also auch ein katholisches Osterhochamt. Ja. Aber wir werden dann vielleicht an den finnischen Meerbusen gehen und dort mit den Hunden spazieren. Das haben wir zumindest vor. Das ist zwar für St. Petersburg, wäre dann Regen angesagt in meinem Heimat. Sonnenschein. Also ich werde dann vielleicht Ostern in den Tagen danach ein bisschen noch wo immer noch ein Osterstollen übrig sein sollte. Aber ist glücklicherweise gut im Laufen. Wir hatten auch einen runden Tisch um die Thematik Rohstoffe, Russland, Ukraine, USA. Also der sogenannte Resource Deal, an dem ja die Trump-Administration arbeitet, dass es widersprüchliche Meldungen gibt. Steht dieses Papier nun, steht es nicht? Ist Tat ein Pactum Leoninum, also ein wirklich auferlegtes Diktat seit den USA, was die Ukraine anbelangt? Inwieweit würden US-Unternehmen gerne wieder auch im Rohstoffsektor in Russland tätig sein? Und da geht es neben den Erdöl- und Erdgas-Themen zunehmend weltweit um andere Metalle, die sogenannten seltenen Erden, plus eben andere sogenannte Critical Earths, Critical Matters, die teilweise mehr in der Ukraine vorhanden sind als diese sogenannten seltenen Erden. Lassen Sie mich da zitieren, den Bloomberg Chef Analyst für Rohstoffe, Javier Blas. Er meinte, Ukraine is scorched earth, also verbrannte Erde, and has nothing to do with rare earth, und hat also keine seltenen Erden. Das ist die Aussage auch vieler US-Geologen, die meinen, die Ukraine würde da ihre Bedeutung, was Rohstoffe anbelangt, sehr stark überschätzen, um vielleicht eben auch bedeutsam zu sein. Also diese Themen haben wir unter anderem mit Geologen von der St. Petersburger Bergbau-Universität, aber auch mit Analysten aus Moskau gemeinsam erörtert. Ich habe dazu etwas auf unserem Telegram-Kanal veröffentlicht. Und das war unter anderem eine große Veranstaltung. Also ich habe mit meinen Kollegen fast 2 Monate daran gearbeitet und war dann sehr erleichtert, dass die Leute, die wir dabei haben wollten, auch kommen konnten. Das weiß man ja bis zum letzten Moment nicht. Und daneben habe ich 2 Lehrveranstaltungen weitergeführt. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Juri Gagarin-Veranstaltung. Wir zeigten einen Dokumentarfilm rund seine diplomatische Tour nach der Rückkehr aus dem Kosmos. Das war ein wirklich interessanter Abend auf Russisch und Englisch. Und das Hauptthema, das wir mit den jungen Leuten erörterten, war, was wäre, wenn heute beispielsweise so jemand wie Gagarin auftauchte und in diesem Wettlauf rund um einen Flug zum Mars, nehmen wir mal an, die Russen wären die Ersten am Mars, eine Art Gagarin, was würde das bedeuten? Und das war ganz interessant, in der Debatte dann zu hören, angesichts der weltpolitischen Lage würde es wahrscheinlich heißen, naja, das ist ja alles nur Spionage und das ist Fake und die Russen haben hier was vorgetäuscht. Also es würde in keiner Weise mehr dieser Enthusiasmus, diese weltweite Bewunderung, Respekt vor allem auch für die damaligen sowjetischen Forschungserfolge und für den Mut dieses Mannes, das kam in dem Dokumentarfilm sehr gut raus, inklusive der Queen of England, die also in den Haaren schüttelte und von ihm sehr angetan war. Das würde heute nicht mehr der Fall sein, weil wir einfach in einer so vertracksten und von so hasserfüllten Position auf westlicher Seite sind, was Russland angeht. Aber lassen Sie mich da noch ein Wort so ganz kurz sagen, weil ich den Mars in den Mund nahm. Präsident Putin hat vor 2 Tagen seine Bewunderung geäußert für Elon Musk und sein Mars-Vorhaben und hat Elon Musk mit dem sowjetischen Forscher Korolev verglichen, der der Vater des Raumfahrtprogramms der Sowjetunion war. Also jemand, der so besessen ist von einer Idee und dann entgegen aller sozusagen Ratschläge sagt, das ziehen wir durch. Also da ist interessant, vor dem Hintergrund dieser Höhen und Tiefen, die wir zwischen Washington und Moskau erleben, ein Thema vereint diese beiden in Rivalität, aber vielleicht auch in Zusammenarbeit, und das ist der Weltraum. Ja, das war also zum Beispiel auch eine Veranstaltung, die machten, weil am 12. April Gagarin-Tag war und da wird hier wirklich russlandweit gefeiert.
Mhm. Ja, sehr interessant, was Sie dort berichten. Und Sie hatten mir auch gestern noch ein Video geschickt von einer wunderbaren Opernsängerin, die dort am gestrigen Abend für Sie im Zuge einer Veranstaltung gesungen hat. Also das sah ganz wunderbar aus. Man muss sich auch immer vor Augen führen, dass Sie dort wirklich in historischen Räumlichkeiten arbeiten. Also da haben Sie wirklich einen prachtvollen Arbeitsplatz, Frau Kneißl. Ja, und lassen Sie uns jetzt auch noch gerne auf das zu sprechen bekommen, was die Welt in den letzten 7 Tagen wieder beschäftigt hat. Und wir fangen mal an, Frau Kneißl, mit dem weiterhin heißesten Thema, nämlich den Handelskrieg. Der ist hier zwischen den USA und China in eine neue Runde gegangen. China untersagt chinesischen Fluglinien jetzt mit sofortiger Wirkung den Bezug von Flugzeugen des US-Herstellers Boeing. Auch der Bezug von Ersatzteilen und Zubehör wurde gänzlich gestoppt. Die Boeing-Aktie brach nach dieser Ankündigung ein. Der Konzern wird damit jetzt weiter und tiefer erschüttert aufgrund technischer Mängel. Der Baureihe 737 MAX hat sich ja Boeing seit geraumer Zeit ohnehin in einer tiefen Krise befunden und kämpft mit Vertrauensverlust sowohl der Käufer als auch der Anleger. Und ja, darüber hinaus hat China auch den Verkauf von seltenen Erden gestoppt. Die Rohstoffe sind für die Herstellung von Hightech-Produkten wie LED, Smartphones und Elektromotoren, aber auch von Militärgütern wie Drohnen oder Flugzeugen, Autos sowie vielen anderen Hochtechnologieprodukten unabdingbar. Der Anteil Chinas am weltweiten Handel mit seltenen erdenen Metallen liegt bei rund 2/3. Bei einigen Metallen hat China sogar eine Monopolstellung. Der Anteil am Welthandel beträgt dort de facto 100%. Und ja, US-Präsident Donald Trump hat jetzt in seiner Handelspolitik einen überraschenden Rückzieher auch diese Woche hingelegt. Die zuletzt drastisch erhöhten Zölle auf elektronische Geräte wie Smartphones, Computerhalbleiter oder Speichermedien wurden jetzt vorübergehend für 90 Tage ausgesetzt. Und diese Maßnahme dürfte insbesondere US-Technologiekonzerne wie Apple entlasten, deren Geräte ja größtenteils in China produziert werden. Experten sprechen deshalb von einem Traumszenario für Tech-Investoren. Apple allein hatte in den Tagen nach den ursprünglichen Zollankündigungen mehr als 640 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren. Branchenanalyst Daniel Ives von einem bekannten Finanzdienstleister sagte jetzt, dass die Aussetzung der Zölle ein Wendepunkt darstellt, denn ohne sie wäre es für Big Tech ein Armageddon geworden. Offenbar hat da das Weiße Haus auf den massiven Druck aus der Wirtschaft reagiert. Eine dauerhafte Lösung bleibt allerdings weiterhin offen. Frau Kneißl, der Handelskrieg geht jetzt in die nächste Runde. Wie schätzen Sie da denn jetzt vor allen Dingen auch die Gegenmaßnahmen von China ein mit dem Stopp des Verkaufs von seltenen Erden und auch der Untersagung, dass der Bezug von Flugzeugteilen von Boeing nicht weiter möglich sein wird? Was wird das für Folgen haben und wie schätzen die da auch abschließend noch diesen Rückzieher von Donald Trump ein, der jetzt hier angekündigt hatte, wie ich gerade ausgeführt habe, die Zölle auf elektronische Geräte für 90 Tage auszusetzen? Was sind da die wesentlichen Hintergründe dieser Entscheidung, Frau Kneißl?
Vielen Dank. Es ist Flickwerk, das wir da aus Washington erleben. Also die Reaktion Chinas auf dieses Flickwerk, auf dieses emotionale Rauf und Runter, ein gewisses wirtschaftliches Jojo-Spiel, das da seitens Washington erfolgt. Jeden Tag andere Entscheidungen, die dann wieder aufgehoben werden, die für zeitlich beschränkt gelten, wie beispielsweise eben, was die IT-Branche anbelangt. Das ist ja jetzt nur eine zeitlich beschränkte Ausnahme und das ändert ja nichts an den Problemen der Planbarkeit. Wie wollen Sie jetzt Ihre nächste Serie von, sagen wir mal, iPhones wirklich in Angriff nehmen, wenn Sie nicht wissen, mit welchen Kosten Sie arbeiten? Weil hergestellt werden diese Geräte immer noch in China. Es heißt ja, Design in California, Assembled in China auf jedem Gerät. Und die Rückführung von Produktionskapazitäten auf das US-Staatsgebiet, das wurde zwar vor einigen Jahren begonnen mit gewissen symbolischen Aktionen. Es wurde ein Apple-Werk in Arizona eröffnet. Tesla ist eben stark in Texas vertreten. Und da wollte man gewisse Rückführaktionen tätigen. Aber aufgrund des unterschiedlichen Lohnniveaus, aber es ist nicht nur das Lohnniveau, sondern es ist auch aufgrund der unterschiedlichen Ausbildung, Routine Also die US-Stimmen rund um dieses Backshoring, Friendshoring und so weiter, wie das heißt, die sagen, wir können nicht innerhalb von 5-7 Monaten jetzt Produktionskapazitäten in den USA errichten. Das dauert mindestens 8 Jahre, bis wir ja auch die entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter haben. Also das ist ein Problem. Das geht nicht so schnell, wie sich das die US-Administration vorstellt. Und China sitzt hier auf einem, würde ich mal sagen, wirklich längeren Ast. Und China lässt sich hier auch nicht in die Ecke treiben. Also es war zweifellos am Anfang eine gewisse Schockstarre. Die habe ich schon auch aus aller Ferne mir erlaubt zu beobachten, weil es wurden dann seitens Chinas Statements veröffentlicht, im Sinne von, die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft ist stark genug und Trump hört den Welthandel. Aber es war eine gewisse Schockstarre. Mittlerweile hat China, würde ich sagen, seine Dynamik wieder aufgenommen. Und China hat eines ganz klar in diesen Tagen Richtung Washington ausgesendet, nämlich bevor hier nicht ein seriöser Ansprechpartner ist, mit dem wir wirklich sachlich verhandeln können, bevor das nicht der Fall ist, tun wir überhaupt nichts. Und dann werden wir zu bestimmten Bedingungen verhandeln. Das heißt, China hat nicht völlig die Tür zugeschlagen. China hat reagiert, was Boeing und seltene Erden anbelangt. Und das ist ein Riesenthema für die USA. China zeigt aber Verhandlungsbereitschaft, was Trump dahingehend auslegt. Na, seht her, sie kommen sozusagen jetzt alle auf mich doch wieder zu. Geradezu angekrochen, wie er ja auch formuliert hat. Aber China hat das klar anders dargestellt, nämlich so nach der Devise, mit Herrn Trump oder mit Herrn J.D. Vance oder mit wem auch immer wollen wir nicht verhandeln. Wir wollen einen seriösen Ansprechpartner und wir wollen raus aus diesen Heiß-Kalt-Duschen, die da im Moment auf uns einprasseln. Also Fazit, China sitzt vorerst am längeren Ast. China hat natürlich schon noch Probleme mit einer Produktion, die da ist und die sozusagen auf den Weg gebracht werden muss. Man hat sich ja teilweise in den letzten 10 Jahren stärker auch um den Heimatmarkt gekümmert, Binnennachfrage und eben nicht alles Export geschickt. Man denkt auch laut darüber nach, diesen Exportüberschuss jetzt in Richtung Europa zu entladen, was wiederum für eine gewisse, ja, große Sorge, zu großen Sorgen führt, liegt auf der Hand, würde es sozusagen die letzte noch vorhandene Industrie zerschlagen. Aber es ist eine höchst vertrackste Situation. Und wenn ich vielleicht kurz darauf eingehen darf, auf diesen Exportstopp der seltenen Erden. China dominiert diesen Markt mit 70-80% Produktion der seltenen Erden. Und diese seltenen Erden sind Metalle, die gar nicht so selten in der Natur vorkommen, aber die einen hohen Arbeitsaufwand haben, gewaltige Folgen für die Gebiete, wo sie abgebaut werden. Und beispielsweise bei unserer Debatte, die wir hier am Mittwoch hatten, war der Grund vieler Geologen auch der, wir wollen in Russland nicht derartige ökologische Folgen. Also da ist sozusagen das Interesse eher in einem Abbau der seltenen Erden, dieser Metalle, über andere Rohstoffgewinnung, wie beispielsweise teilweise auch bei der Öl- und Gasextraktion fallen seltene Erden an, die früher Nebenprodukte waren und die man sich nicht wirklich kümmerte, aber die sozusagen vor allem für die sogenannten erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle spielen, weil jeder Photovoltaik-Schirm benötigt diese Metalle. Und Lithium ist das große Schlagwort, der neue sogenannte strategische Rohstoff, das ist wiederum ein anderes Thema. Aber China hat zum einen über die nationale Produktion, zum anderen aber auch über die massiven Konzessionen, die China sich erworben hat, sowohl in Lateinamerika als auch in Staaten wie beispielsweise Kasachstan, und auf dem afrikanischen Kontinent. China kontrolliert den Rohstoffmarkt. Und wer ist der andere große rohstoffreiche Staat? Das ist Russland. Also die Frage in all diesen Bemühungen seitens Washingtons mit Russland ins Geschäft zu kommen und mit der Ukraine einen sogenannten Resource-Deal abzuschließen, es geht in allen Fällen nicht jetzt um so Themen wie Freundschaft, Demokratie oder was auch immer, die alten Schlagwörter, es geht wie immer um ganz harte Ressourcenfragen. War es vor einigen Jahrzehnten das Öl im Irak oder in Libyen? So geht es jetzt zunehmend um bestimmte Metalle.
Mhm. Ja, und Stichwort Ressourcendeal. Die Ukraine und USA haben sich jetzt bei diesen ja schon seit mehreren Wochen jetzt sich hinziehenden Verhandlungen bezüglich eines Mineralabkommens, eines Ressourcendeals, wie auch oft genannt wird, auf eine Absichtserklärung geeinigt. Nach langem Ringen haben sie jetzt diese ja erste Erklärung unterzeichnet. Das hat jetzt diese Woche die ukrainische Wirtschaftsministerin mitgeteilt. Sie schrieb dazu, heute wurde ein Schritt in Richtung eines gemeinsamen Wirtschaftsabkommens mit den Vereinigten Staaten unternommen. Der Text des Rohstoffabkommens selbst, mit dem dann die USA eben Zugriff auf seltene Erden und andere wertvolle Ressourcen der Ukraine erhalten sollen, dieser müsse noch fertiggestellt werden. Und auch US-Präsident Donald Trump hat jetzt die Unterzeichnung für kommende Woche angekündigt. Nach Darstellung der ukrainischen Wirtschaftsministerin muss das Dokument dann nach der Unterzeichnung auch von den Parlamenten ratifiziert werden. Sie sagte dazu, wir bereiten die Gründung des Fonds für Investitionen in den Wiederaufbau, wie es heißt, der Ukraine vor. Das Abkommen ermögliche bedeutende Investitionen, die Modernisierung der Infrastruktur und eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft. Das heißt, Frau Kneißl, aller Voraussicht nach wird im Laufe der nächsten Woche dieses Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA dann final unterzeichnet. Es sollte ja eigentlich schon mit dem Besuch von Selenskyj in Washington unterzeichnet werden, aber wir wissen alle, wie dieser Besuch im Weißen Haus ausgegangen ist. Er endete in einem Eklat und das Abkommen wurde zunächst ausgesetzt. Jetzt soll es dann nächste Woche unterschrieben werden. Frau Kneißl, vielleicht nochmal dazu ein paar Sätze. Wenn dieses Abkommen dann nächste Woche unterzeichnet wird, ist das ein guter Deal für die Ukraine?
Also das, was durchgesickert ist, ja, also es gab wirklich viele Leaks und wir haben das auch besprochen bei unserer Veranstaltung. Es ist ein, was man im Lateinischen seit 2000 Jahren nennt, ein Pactum Leoninum. Das heißt, es ist ein Diktat. Ja. Im Deutschen würde man sagen, nach deutschem bürgerlichen Recht ein sittenwidriger Vertrag, weil der eigentlich eine Vertragspartei total unterwirft. Ja. Und es gab ja schon Versuche unter der Biden-Regierung, gewisse Güter sich aus der Ukraine zu holen. Das würde, kann man sagen, vielleicht ein bisschen sanfter angegangen. Trump hat gesagt, ich will von euch meine 350 Milliarden Dollar wieder zurück, die wir euch an Waffen geliefert haben. Und da müsste sozusagen brennen. Interessant ist bei diesen Überlegungen aus Washington oder was man sozusagen so durchgesickert erhalten hat, es gab mehrere Entwürfe. Einige wurden dann von Kiew wieder zurückgeworfen und gesagt, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Die Idee ist auch, dass man Pipelines erwirbt. Das ist keine ganz neue Idee. Das gab es schon vor rund 10, 15 Jahren. Übrigens hat auch sich die damalige Bundeskanzlerin Merkel sehr dafür stark gemacht, dass es große Investitionen seitens der USA und Europas in ukrainische Pipeline-Netzwerk geben würde, um das sozusagen zu stärken und zu erneuern. Also die Ukraine ist in jeder Hinsicht ein großer Rohstoffladen, ja, der noch über diese Mineralien und Pipelines hinausgehend ja vor allem den fruchtbaren Boden anbietet, ja, vor allem Erde, Weizenproduktion, Sonnenblumenöl, das sind alles strategisch wichtige weiche Rohstoffe, die für nicht nur für den Export wichtig sind, sondern die einfach für eine soziale Stabilität in vielen Weltteilen wichtig sind, weil einfach die Nahrungsmittelversorgung stark mit der Ukraine, aber auch mit Russland und mit anderen wichtigen Weizenexporteuren zusammenhängt. Also wir wissen nicht, was von der Ukraine sozusagen jetzt territorial wirklich als Staatsgebiet Ukraine benannt werden wird. Ja, das ist auch die große Frage, die im Raum steht. Das heißt, über welches Gebiet sprechen wir? Das, was nämlich teilweise von diesen US-amerikanischen Rohstoffabkommen ja auch verlangt wird, befindet sich in Regionen, die wiederum unter russischer Jurisdiktion mittlerweile stehen. Also es ist eine etwas unklare Situation, sowohl territorial als auch, ist das überhaupt machbar? Und ich habe das einmal in meinen Eingangsausführungen kurz erwähnt, die Geologen widersprechen sich hier auch. Also ich habe in Vorbereitung für unser Seminar gelesen, teilweise von Bloomberg und auch in Fachmagazinen sagt die US-amerikanische geologische Gesellschaft, das stimmt nicht in dem Umfang. Also das wird überbewertet seitens der Ukrainer, dass sie über diese und jene Bodenschätze verfügen würden. Die Ukraine, ja, behauptet eben, wir hätten dieses und jenes anzubieten und da könnten wir mit den USA ins Geschäft kommen. Es gibt alte Ressourcenkarten aus Sowjetzeit und Donbass und Lugansk waren immer die wesentlichen Zentren der Industrie für die Sowjetunion, weil sie einfach rohstoffreich und nicht nur Kohle, sondern eben eine ganze Reihe von anderen Metallen, Mineralien und so weiter aufweisen. Aber die geologischen Befunde widersprechen sich hier teilweise, was die Volumina anbelangt. Und ich würde mal sagen, Trump will auch hier etwas vorweisen. Ja, er möchte es in der Hand haben. Er möchte sagen, das habe ich erreicht. Und das müssen jetzt die Ukrainer den US-amerikanischen Steuerzahlern zurückgeben. Das ist sein Ziel. Also ich glaube, ihm ist da nicht nur wichtig, was da jetzt genau herausschaut und ob das auf Heller und Pfennig auch dann stimmt mit seinen 350 Milliarden, sondern er möchte etwas vorweisen können, weil das hat er angekündigt. Die größere Frage im Hintergrund ist, in dieser multipolaren Welt, was ja auch die USA mittlerweile und sogar auch einige Europäer akzeptiert haben, dass wir in einer multipolaren Welt leben, geht es ja auch um gewisse Balancen, die geschaffen werden müssen. Und niemand möchte sich in eine allzu starke Abhängigkeit einem Partner begeben. Das heißt, hier ein Gleichgewicht der Kräfte zu erzeugen, wo die Rohstoffe eine Rolle spielen, das erfordert hohes Geschick. Und ich darf mal sagen, das sage ich jetzt wirklich aus tiefer Überzeugung, dieses höhere diplomatische Geschick, das ist in Moskau stärker vorhanden als in vielen anderen dieser Pole. Also mich erinnert hier manches an die Zeit der 1880er Jahre. Es war damals der große Scramble for Africa, Berliner Kongresse, wo man Afrika untereinander aufteilte, Kolonialsphäre zwischen Großbritannien und Frankreich und dann noch dem aufstrebenden Deutschland entgegengesetzt wurden. Solange ein Otto von Bismarck diese vielen Verträge und dieses Konzert managte, solange hielt die Sache. Als der Lotse das Schiff verließ, das ist ja eine berühmte Karikatur aus der damaligen Zeit, sagt, brach so manches auch wieder zusammen. Also diese Balance, das Konzert der verschiedensten Einflusssphären, Forderungen und so weiter in der Luft zu halten. Es sind ja mehrere Bälle, die hier jongliert werden müssen. Das erfordert viel Geschick. Trump geht hier bulldozerartig vor und sagt, ich will das und wenn ich das nicht bekomme, dann gibt's Schläge. China hat jetzt mal für sich gesagt, Leute, mit uns spricht man nicht so. Bevor da nicht ein seriöser Ansprechpartner ist, wird nicht gesprochen. Wir sprechen grundsätzlich, aber nur mit seriösen Leuten. Viele andere schauen im Moment zu, wie es hier weitergeht.
Ja, und Sie hatten jetzt gerade von diplomatischem Geschick gesprochen, Frau Kneißl, und das ist auch ein gutes Stichwort für das nächste Thema, das ich quasi nochmal mit den Protagonisten in Moskau und Washington beschäftigt. Und zwar war der US-Sondergesandte Steve Witkoff jetzt vergangene Woche zum dritten Mal in Russland und hat sich dort mit Staatschef Wladimir Putin getroffen. Witkoff hatte Russland am vergangenen Freitag besucht und sich dort mit Putin in Sankt Petersburg getroffen. Das Treffen dauerte wohl mehr als 4 Stunden. Der Inhalt aus diesem über 4-stündigen Gespräch wurde von Moskau und auch von Washington weitgehend geheim gehalten. Die Gespräche drehten sich auch um Aspekte der Lösung des Ukraine-Konfliktes. Das erklärte der Kreml im Nachgang davon. Weitere Details wurden allerdings nicht genannt. Und ja, ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump wird auch zu gegebener Zeit stattfinden, so hat es jetzt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview gesagt. Er sagte dazu, die Präsidenten haben ihren politischen Willen zum Ausdruck gebracht, dass das Treffen stattfinden soll, auch öffentlich. Es wird zu gegebener Zeit stattfinden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, so der Kreml-Sprecher hinzufügend, ohne dabei jetzt einen genaueren Zeitpunkt oder einen genaueren Zeitplan zu offenbaren. Frau Kneißl, zum einen, wie haben Sie dieses weitere Treffen von Steve Witkoff mit Wladimir Putin verfolgt? Wie ist da die Stimmung zwischen den beiden? Steht da eine mögliche Einigung womöglich in Aussicht zum einen und zum anderen ein mögliches Treffen zwischen Putin und Donald Trump? Darüber wird jetzt schon lange spekuliert. Wie realistisch halten Sie das aktuell und was würden Sie eigentlich für den richtigen Ort halten? Moskau oder Washington?
Steve Witkoff traf Präsident Putin jüngst in St. Petersburg. Präsident Putin besuchte hier die Marine. Und Witkoff war also zweimal schon in Moskau, nur in St. Petersburg. Es wurde ihm auch ein angenehmes Besichtigungsprogramm organisiert. Und aus dem, was ich sozusagen auf dem Bildschirmen sah, habe ich den Eindruck, es herrscht eine gute Atmosphäre, angenehme Stimmung und Steve Witkoff hat sich gefreut, wieder in Moskau, in Russland zu sein. Also das war sozusagen meine Wahrnehmung. Ich war nicht physisch dort, ich habe es nur gesehen, aber über diverse Videos und so wie auch in Riad bei diesem ersten Treffen der Außenminister. Das kann man schon wahrnehmen, inwieweit eine Stimmung ist und wie die Körpersprache ist. Und Steve Witkoff ist ja auch für Fragen im arabischen Raum beziehungsweise Israel und Iran zuständig. Er flog ja dann auch weiter in den Oman nach seinem Treffen mit Präsident Putin. Und aus dem Bulletin der Präsidentschaftskanzlei in Moskau wurde unter anderem verlautbart, es war ein 4-stündiges Gespräch, und es drehte sich sehr viel um die Frage Syrien, Gaza, Israel und so weiter. Also da geht es nicht nur um die Ukraine, da geht es nicht nur um das sozusagen das große Dossier, das wir gerade zuvor besprochen haben, sondern da geht es wirklich um die vielen bilateralen Fragen, wo die USA und die russische Seite wieder in einen Dialog der politischen Konsultation getreten sind. Wie seht ihr das? Wie sehen wir das? Was könnte man da und dort sozusagen einen gemeinsamen Ansatz haben? Und was Syrien anbelangt, da ziehen die USA gerade ihre Truppen ab und es liegen viele Fragezeichen über Damaskus. Aber wenn sich hier Russland und die USA austauschen, dann halte ich grundsätzlich für eine gute Sache. Dass Witkoff hier eine zunehmend positive Wahrnehmung von Präsident Putin hat, das ist ihm ja auch nicht zu nehmen, weil Präsident Putin hat eine professionelle und angenehme Art, die Dinge in die Hand zu nehmen. Also die Art und Weise, wie er bei den Treffen im Februar 2022 dargestellt wurde als der Unnahbare, der am langen Tisch sitzt, das stimmt ja so nicht. Ja, das war ja sozusagen die Stoßrichtung, die westliche Staatskanzleien wünschten. Aber die Besuchsdiplomatie, ob sie jetzt in Moskau stattfindet oder ob Präsident Putin sich andernorts aufhält, da ist eigentlich immer sowohl von der Atmosphäre als auch von der Substanz her ein Ergebnis. Und ich glaube, Witkoff ist ein Beispiel dafür. Manche machen ihm jetzt zum Vorwurf, er würde das russische Narrativ wiedergeben, wie das sozusagen von Europäern auch gesagt wird, ist ein Unfug. Ja, man trifft sich, man tauscht sich aus, man baut über derartige Treffen ja auch allmählich Vertrauen auf. Das dauert eine Weile. Und bevor es dann zum wirklichen Gipfel kommt zwischen den beiden Staatschefs, der ja nur am Ende einer langen Vorbereitung stehen kann, da muss einfach viel Vorarbeit geleistet werden. Präsident Putin und Trump haben sich einmal getroffen, 2018 in Helsinki. Aber seither sind 7 Jahre vergangen. Es ist viel auf der Welt passiert. Ich würde sagen, von Moskauer Sicht hat man keine Eile. Von Washingtoner Sicht ist man in gewisser Weise unter einem Zeitdruck, weil es geht wieder darum, man will ja was vorweisen. Ja, man muss den Wählern, man muss den Steuerzahlern, man muss den für die nächsten Kongresswahlen, die für die Partei laufen, sozusagen, man muss all denen etwas vorweisen können. Und wichtig ist aber, dass ein solches Treffen umfassend vorbereitet ist. Und es wurde von russischer Seite ein paar Mal gesagt, ich habe es in meinen allerersten Stellungnahmen auch in diese Richtung dargestellt. Es geht hier vor allem um die bilateralen Beziehungen Russland und USA, in denen das Ukraine-Dossier eine Rolle spielt, aber es ist nicht das Hauptthema.
Mhm. Ja, und da werden wir hier auch in unserem Podcast weiterhin verfolgen, ob es dort zu einem Treffen kommt, wie das aussehen wird, welche Themen dort im Fokus stehen werden. Natürlich wird es auch primär um eine Lösung des Ukraine-Konfliktes gehen. Auch dort nochmal angemerkt, es gab dort auch in Rücksprache mit Steve Witkoff und dem Weißen Haus, den Republikanern, das große Thema, das dort eben zur Debatte steht, ist wie jetzt auch mehrere Medien berichten, die 4 von Russland annektierten Regionen. Steve Witkoff setzt sich dafür ein, das hat er auch im Interview mit Tucker Carlson so nochmal ausgeführt, dass diese Regionen in einem möglichen Abkommen, in einem möglichen Deal anerkannt werden für die russische Seite. Einige Republikaner sehen das jedoch ganz anders und setzen sich dafür ein, dass diese Region wieder auf die ukrainische Seite fallen. Also da gibt es noch einiges zu klären, Frau Kneißl. Und dann lassen Sie uns jetzt auch gerne nochmal darüber zu sprechen kommen, was ein weiterer Besuch jetzt für große Schlagzeilen gesorgt hat. Denn Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni war jetzt diese Woche am Donnerstag zu einem Besuch im Weißen Haus und hat dort sich doch sehr fröhlich und in Teilen auch scherzhaft mit Donald Trump gezeigt, dass sie sagte auch, man habe sehr viel gemeinsam. Als Beispiele nannte sie den Kampf gegen die woke Ideologie oder irreguläre Migration. Und sie führte aus, dass Trump die Einladung nach Rom in naher Zukunft akzeptiert habe. Dabei dürfte es dann auch um Verhandlungen über Trumps Zollpolitik gehen. Es wäre die erste Europareise des 78-Jährigen von Donald Trump seit seinem Amtsantritt vor jetzt fast 100 Tagen. Meloni sagte dort bei der Pressekonferenz der beiden Staatschefs, dass es ihr Ziel sei, den Westen wieder great again, wieder großartig zu machen. Außerdem sagte Donald Trump, dass Giorgia Meloni einen fantastischen Job mache und Europa im Sturm erobert habe. Giorgia Meloni betonte nochmal, dass sie eine Rolle als Brückenbauerin habe, dass sie die einzige Staatschefin sei, die noch einen direkten Draht, einen direkten Bezug zu Donald Trump in den USA habe. Ja, Frau Kneißl, wenn Sie jetzt diesen Staatsbesuch verfolgt haben, er wurde ja auch von einigen Europäern sehr, sehr kritisch verfolgt und kommentiert. Einige Medien, vor allen Dingen auch deutschsprachige Medien, sprachen jetzt davon, dass sich die, wie sie genannt wird, die Rechte und die postfaschistoide Meloni jetzt in den USA befindet. Das sei ein Zeichen dafür, dass sie einmal mehr sich auf diesen rechtsradikalen Kurs von Trump, sich mit diesem Kurs identifizieren könne. Ja, Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken zu diesem Staatsbesuch von Giorgia Meloni bei Donald Trump?
Ich zolle ihr Respekt. Also ich habe einige Ausschnitte aus Videos gesehen und auch hier wiederum da herrscht eine gute Atmosphäre und Giorgia Meloni weiß, eine solche Situation klug zu nützen. Auch sie gehört ja sozusagen zu den Verfemten Europas. Sie haben gerade einige Zitate gebracht und die entlarven sich ja selbst. Also ist sie die böse Postfaschistin, mit der man nicht wirklich was zu tun haben will, weil sie gehört zu den Sprudelkindern sozusagen, mit denen man in Berlin und in Brüssel nicht wirklich spielen will. Zum anderen setzt man aber die letzte Hoffnung in den postfaschistischen Besuch. Also es ist ja grotesk. Also ich würde sagen, wer immer die Autoren dieser seltsamen Artikel sind, und ich kenne einige dieser Figuren, ob sie jetzt in den Wiener Redaktionsstuben oder in den Berliner sitzen. Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber schwingen also die Moralfeder. Und Giorgia Meloni hat Talent. Also ich würde sagen, sie hat wirklich so etwas wie ein natürliches diplomatisches Talent. Sowas erlernt man nicht, sondern entweder man hat Selbstbewusstsein und weiß mit einer guten Mischung aus Substanz und Charme eine solche Situation zu handhaben, oder man kann es nicht. Und sie kann es offenbar. Sie spricht auch wirklich gut Englisch. Das wusste ich nicht. Ich hatte sie auf Italienisch gehört, aber noch nie in englischer Sprache. Und sie hat einen angenehmen italienischen Akzent, wenn sie Englisch spricht, aber sie kann die Dinge ganz, ganz klar so benennen und spricht frei. Ja, also sie saß dort nicht mit den Kärtchen wie einige andere, die wiederum was ablesen, sondern sie spricht also frei, führt ein Gespräch mit dem sogenannten Gott sei bei uns, vor dem sich alle anderen fürchten, oder abschätzig äußern. Und Donna, es hieß ja dann auch in den Presseerklärungen, es werde einen Deal geben. Also Giorgia Meloni ist sozusagen diejenige, die jetzt die EU-Wirtschaft in der Gesamtheit rettet, die deutsche Autoindustrie rettet, weil sie sozusagen die Tarife, die Zölle neu ordnen kann. Und es ist, wie Sie richtig gesagt haben, es ist ja alles nur mehr so real und grotesk, dass dann ein derartiger Besuch alles wiederum auf eine neue Ebene wirft, weil man möchte meinen, dass all die anderen Besuche, die jetzt plötzlich auch stattgefunden haben, von der deutschen Autoindustrie, vom deutschen Bundesfinanzminister, von ja diversesten anderen, Macron, der sich an die Brust von Trump warf. Also offenbar hat all das nichts gefruchtet. Werden wir sehen, ob das jetzt langfristig die Dinge wirklich in einer anderen Ebene neu gestalten wird. Aber ich kann nur sagen, ich zolle meinen Respekt der italienischen Premierministerin. Und da spielt vielleicht auch eines eine Rolle, das sage ich jetzt so ein bisschen spekulativ. Italien und die USA verbindet wirklich sehr, sehr viel. Also da gibt es einfach eine gewaltige italienische Diaspora in den USA. Das ist nicht nur, wer den Papen gesehen hat, der über diese Diaspora etwas weiß, die Francis Ford Coppola als Regisseur wunderbar auf die Leinwand brachte, sondern es sind wirklich alte, wichtige Bande zwischen den USA und Italien da. Also L'America, das war für Generationen von Italienern, die auswanderten, aber immer die Bande zu Italien behielten. Es war einfach das Paradies. Und es gibt so viel Literatur und Musik, die das auch darstellt. Ja? Also Frank Sinatra. Als Giorgia Meloni in die Regierung kam, waren ja unterschiedliche Erwartungen, ob sie jetzt beispielsweise die Russland-Sanktionen kippen würde, wie sie sich zur Ukraine stellen würde. Sie hat einen ganz eigenen Kurs eingeschlagen. Also sie hat jetzt anders, als man es in den Redaktionsstuben in Berlin erwartete, ist sie jetzt nicht auf den großen Russland-Kurs eingestiegen, sondern sie hat, was eigentlich vielmehr immer die italienische Haltung war, sie ist einen ganz, ganz festen NATO-Kurs weitergefahren. Italien gehört, würde ich sagen, neben der Türkei zu den wirklich wichtigsten NATO-Staaten. Das ist nicht Deutschland. Deutschland ist hat keine wirklich funktionierende Armee. Deutschland hat Stützpunkte für die NATO. Aber Deutschland ist kein Akteur in dem Umfang wie Italien, geografisch gesprochen, aufgrund seiner Marine, aufgrund seiner, würde ich sagen, in mancher Hinsicht viel besser funktionierenden Armee als jene Deutschlands, einfach ein wichtiger NATO-Staat ist. Ja? Das alles weiß man in Washington. Ja? Das weiß auch ein Trump, das hat er auf seinen Briefing Points niedergeschrieben. Und das sind alles Pluspunkte. Ja? Daher stehen hier in anderer Weise die Türen offen. Und natürlich gibt es dann so wichtige Themen wie illegale Immigration und Anti-Wokeness, die beiden auf persönlicher Ebene vor allem verbindet. Ja? Weil dann sagt sich Trump, wow, die hat sich hochgekämpft. Ja? Die hat eine sehr eigene Biografie. Sie kommt jetzt nicht aus den wohlhabenden Familienverhältnissen eines Trump. Sie hat sich hochgearbeitet. Sie hat viele persönliche Rückschläge überwinden müssen. Aber sie hat ihren Kurs beibehalten, was eben ja den Kampf, darf ich mal sagen, gegen all diesen Irrsinn von Genderwahn und so weiter anbelangt. Und da wiederum sollte dann ein Trump und andere seinen Respekt. Aber es gibt darüber hinaus geopolitische Konstanten, die Italien und die USA in einer ganz anderen Form verbinden, als das zwischen Deutschland und den USA zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte jeder Fall war.
Ja, Sie sprachen jetzt gerade über den Irrsinn und das ist ein gutes Stichwort für unsere nächste Meldung, Frau Kneißl. Denn Kaja Kallas, die neue Chefdiplomatin der Europäischen Union, warnte jetzt die EU-Beitrittskandidaten und andere EU-Länder davor, Reisen nach Moskau am 9. Mai zum Tag des Sieges durchzuführen. Sie hat erklärt, dass jede Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Moskau ernst genommen wird. Sie sagte, ich zitiere, wir wollen nicht, dass ein EU-Kandidatenland an diesen Veranstaltungen teilnimmt. Das war also sehr klar und die Botschaft ist eindeutig. Und von den europäischen Staats- und Regierungschefs haben jetzt der slowakische Premierminister Robert Fico und der serbische Präsident Alexander Vucic erklärt, dass sie dennoch am 9. Mai nach Moskau reisen möchten. Medienberichten zufolge erfolgen jetzt allerdings seitens der EU-Mitgliedstaaten unmissverständliche Forderungen, die demnach Serbiens EU-Beitrittsgesuch ablehnen würden, sollte der serbische Präsident Vucic im nächsten Monat dann an den Feierlichkeiten teilnehmen. EU-Beamte haben Serbien wohl mitgeteilt, dass Vucic' Reise gegen ihre Beitrittskriterien verstoßen würde. So berichtet es beispielsweise der englische Telegraph. Serbien wurde 2012 der EU-Kandidatenstatus zuerkannt. Und auch Robert Fico, der Ministerpräsident der Slowakei, hat sich jetzt auf Twitter bezüglich dieser ungewöhnlichen Vorgänge geäußert. Er schrieb, ich zitiere ihn einmal, die hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik, Kaja Kallas, warnt die Staats- und Regierungschefs der EU vor einer Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges im Mai. Sie behauptet, dass eine solche Teilnahme nicht auf die leichte Schulter genommen werden wird. Ich werde am 9. Mai nach Moskau reisen. Ist die Warnung von Frau Kallas eine Form von Erpressung oder ein Signal, dass ich nach meiner Rückkehr aus Moskau bestraft werde? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir das Jahr 2025 haben und nicht das Jahr 1939. Russland begeht jetzt eben in diesem Jahr den 80. Jahrestag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg, wie er in Russland genannt wird, und dabei sind eine Reihe von Staatsoberhäuptern anderer Länder zugegen, darunter die Präsidenten von Weißrussland, Lukaschenko, Lula da Silva aus Brasilien, Miguel Díaz-Canel aus Kuba wird da sein, der Staatschef aus Venezuela, Maduro, aber auch der chinesische Staatschef und Präsident Xi Jinping werden vor Ort am 9. Mai zugegen sein. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie diese Vorgänge? Würden Sie da zustimmen? Ist das Erpressung, was da stattfindet gegenüber Serbien und der Slowakei?
Ich würde sagen, Frau Kaja Kallas, die in ihrem Estland-Prägung fast mental gefangen ist, hat immer noch nicht kapiert, dass die Welt größer ist als ihr Premierministerbüro in Tallinn. Und das wird ja eigentlich auch in Brüssel mehr zunehmend zum Vorwurf gemacht, weil sie nie in die größere Rolle hineingewachsen ist und mit einer derartig kindischen Ansage jetzt, Leute, wer am 9. Mai in Moskau auf der Tribüne sitzt, der darf dann was nicht mehr? Der darf nicht mehr nach Europa zurückkehren? Der wird an die Wand gestellt oder was? Also das ist eine seltsame, aber typisch EU und typisch, es ist der Stil, der Unstil der von der Leyen, der Federica Mogherinis, der Frau Kallas, also die Liste dieser Lehrmeisterinnen, dieser Gouvernantinnen, die ich im Laufe meines Lebens leider auch kennenlernen musste in Brüssel, die verhalten sich genauso. Und die erklären dann anderen, wohin sie gehen dürfen und wohin nicht. Aber so kann man nicht unter Souveränen umgehen. Und ich würde sagen, diese Aussage von Robert Fico, die Sie vorhin zitierten in seinem Tweet, die sagt alles, ja. Also es ist, wir sind nicht im Jahr 1939 oder vielleicht sind wir sogar, ist das Jahr 2025 vielleicht sogar der Auftakt zu etwas noch Unangenehmeren. Wir wissen es nicht. Aber dieses Verhalten ist gouvernantenhaft. Es ist typisch. Es ist leider nicht das erste Mal. Es wird auch nicht das letzte Mal sein. Und Frau Kallas, Frau von der Leyen und wie sie alle anderen heißen, sie haben überhaupt nichts gelernt aus ihren vergangenen Fehlern. Ja? Also sie können nicht andere Staats- und Regierungschefs in der Art und Weise maßregeln. Das hat man mit Erdogan versucht, das hat man mit Xi Jinping versucht und mit vielen anderen. Was hat es gebracht? Wirtschaftliche Nachteile, diplomatische Eiszeit und all diese Personen sind fehl am Platze. Also ich weiß nicht, wie viel Fettnäpfchen sie sich noch beißen wollen, aber Frau Kallas wird mittlerweile sogar auch in einem Magazin wie Politico, das ja an sich sehr EU-freundlich ist, wird sie mittlerweile also sehr, sehr negativ beurteilt, weil sie, wie ich eingangs gesagt habe, aus ihrer indischen Prägung nicht herausgewachsen ist. Also es zeigt sich an, wenn man jemanden, der keinerlei Erfahrung hat, außer Premierminister gewesen zu sein, eines sehr kleinen Staates und relativ jung ist, aber sonst sozusagen weder eine berufliche noch eine persönliche Lebenserfahrung mitbringt, ist für eine solche Position nicht gewachsen. Und Frau Kallas wird ihrer Position nicht gerecht. Also vielmehr sind diese Figuren, haben ihren Anteil daran, dass die Europäische Union vielleicht sozusagen ihre letzten Sargnägel da gerade in sich selbst reinschlägt. Ja, das unterscheidet sie einfach fundamental von einer italienischen Premierministerin wie einer Giorgia Meloni, ja, die vielleicht in einem späteren politischen Leben noch eine internationale Position übernehmen wird. Aber sie ist aus völlig anderem Holz gemacht als Frau Kallas.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch auf eine ja wirklich sehr heiße, spannende Meldung zu sprechen kommen. Denn US-Präsident Donald Trump hat sich jetzt laut einem Bericht der New York Times intern gegen einen geplanten israelischen Angriff auf Atomeinrichtungen im Iran gestellt. Trump habe eben stattdessen Verhandlungen mit dem Iran über das Atomprogramm vorgezogen, so berichtet es die Zeitung. Die Angriffe hätten laut dem Bericht bereits im Mai stattfinden können. Es habe wohl monatelange interne Diskussion gegeben, ob man den Weg der Diplomatie einschlagen soll oder eben einen israelischen Militärschlag gegen den Iran unterstützen solle. Laut dem Zeitungsbericht der New York Times gab es mehrere mögliche Szenarien für einen Angriff. Fast alle hätten jedoch die Unterstützung des US-Militärs benötigt. Netanyahu habe sich dann letztlich einen groß angelegten Bombenangriff bevorzugt, der schnell ausgeführt werden solle. Bereits im Mai hätte das Bombardement beginnen und dann mindestens eine Woche dauern soll. Und Trump hat Netanyahu bei dessen Besuch im Weißen Haus, Frau Kneißl, wir haben in unserem letzten Podcast auch darüber gesprochen, ihm dann mitgeteilt haben, dass er gegen einen Angriff auf den Iran sei. Bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen der beiden Regierungschefs hatte Trump dann den Beginn von Verhandlungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm verkündet. Und wie die New York Times jetzt weiter berichtet, waren auch einige von Trumps Beratern anfangs zunächst noch für einen Angriff auf den Iran, darunter auch Trumps Sicherheitsberater Michael Waltz. Mit der Zeit hätten in Trumps Umfeld dann die Zweifel allerdings zugenommen. Im April habe die Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard Erkenntnisse vorgelegt, wonach die Verlegung US-amerikanischer Streitkräfte in die Region einen größeren Konflikt mit dem Iran auslösen könne, den die USA aktuell schlicht nicht wollten. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesen Entwicklungen? So Donald Trump hat da womöglich mit diesen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA jetzt vergangene Woche im Oman, wir hatten auch schon darüber gesprochen, Frau Kneißl, einen Krieg zwischen Iran und Israel doch noch verhindert. Dennoch ist dieser Leak der New York Times doch sehr brisant, weil er eben zeigt, wie nah man wohl vor einem offenen Krieg zwischen Iran und Israel dort gestanden hat. Also ist das mit diesem Leak, mit diesen Berichten der New York Times vom Tisch, weil es damit an die Öffentlichkeit gekommen ist? Oder glauben Sie, dass wenn man sich jetzt eben nicht einigen könnte in diesen Verhandlungen zwischen den USA und Iran rund um das iranische Atomprogramm, dass es dann zu einem späteren Zeitpunkt dennoch zu einem Angriff kommen könnte? Also wie schätzen Sie da die Lage ein, Frau Kneißl?
Bei diesem Thema erinnere ich mich sofort an unsere nächtliche Gespräche im April 2024. Ich war damals in Jekaterinburg und wir telefonierten um Mitternacht, als iranische Raketen und Drohnen in riesigen Schwärmen auf Israel geschossen wurden und es ganz danach aussah, als würde es dort zum wirklich großen Showdown, zu einer Art Armageddon kommen. Es gab mehrere Aktionen, Gegenreaktionen. Die Iraner haben nach dem letzten israelischen Angriff immer wieder verkündet, sie hätten sozusagen jetzt noch eine Runde ausstehen. Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht, was den Iran anbelangt. Es hat sich die Regierung geändert, ein Präsident kam ums Leben. Es ist die Hisbollah, die Hamas gleichsam geköpft worden durch die israelischen Aktionen und Mord per Fernsteuerung über Drohne oder massive Attacken, Luftangriffe wie eben im Gaza täglich. Das heißt, der Iran ist auch nicht mehr ganz so stark oder sitzt nicht mehr auf einem ganz so starken Ast wie vielleicht noch vor 2 Jahren. Das ist das eine, das mir sozusagen in den Sinn kommt. Ich fand es sehr, sehr interessant, als ich diesen Bericht las, den Sie zitierten, dass sozusagen Trump höchstpersönlich vielleicht auch gesagt hat, den Knopf drücke ich nicht. Ja? Also die Israelis bekommen von uns nicht diese Unterstützung. Und ich glaube, das war vielleicht auch eine Überraschung für Benjamin Netanyahu, der ja vor 2 Wochen bei Trump im Weißen Haus neben ihm saß und dann, obwohl er ein Pokerface hat, doch etwas überrascht reagierte, als Trump sagte, und nächsten Samstag kommt es also zu großen direkten Gesprächen zwischen unseren Leuten und den Iranern. Das war, glaube ich, eine Überraschung für Netanyahu, auch wenn die sozusagen in einer Zeit, wo nichts mehr wirklich geheim ist, vielleicht informiert waren. Vielleicht hat es er nicht so ernst genommen. Aber Trump sucht die Verhandlungslösung mit dem Iran. Er sucht sie. Natürlich muss er in irgendeiner Weise die Rute im Fenster behalten, weil erstens ist das in gewisser Weise eine amerikanische Tradition und zweitens sein Stil. Und vielleicht bringt es auch etwas. Aber andererseits hören wir von iranischer Seite, wir lassen uns nicht bremsen. Wir machen unser Ding. Seit 1979 versucht ihr uns sozusagen zu vernichten. Es ist euch nicht gelungen. Wir Iraner, wir stehen unseren Mann. Wir machen weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, hier Ihnen, unserem Publikum, eine klare Antwort zu geben. Ich würde sagen, zum einen nehme ich es mit einer gewissen Erleichterung auf, dass Trump nicht vorhat, gemeinsam mit den Israelis Sache gegen den Iran zu machen, auch wenn das viele meinten, das könnte der Fall sein in der zweiten Trump-Administration. Also das nehme ich mal mit Erleichterung auf. Das andere ist, es ist immer gut, wenn die Leute miteinander sprechen. Und ich habe bei meinen Iran-Aufenthalten, ich hatte da sehr viele zwischen 2015 und 2017, habe ich immer wieder im Iran unterrichtet, Vorträge gehalten, war dort und habe versucht zu verstehen, was Sache ist. Und zum einen herrscht ein großes Selbstbewusstsein im Iran, dass man sozusagen über schwere Zeiten gekommen ist. Zum anderen ist der Iran einfach ein Empire und möchte mit dem anderen Empire auf Augenhöhe stehen. In den letzten Jahren hat sich der Iran auch Rückendeckung geholt, sowohl aus China, als auch aus Russland. Und in diesen Tagen kam es auch in Moskau zu Gesprächen zwischen Präsident Putin und dem iranischen Außenminister. Auch hier sind gewisse Partnerschaften neu abgeschlossen, verstärkt worden. Der Iran spielt eine Rolle in den Nord-Süd-Korridoren, die Russland in Richtung Persischen Golf baut. Also ist da ist viel im Gange. Und seit 2006 höre ich, es kommt zum Angriff auf den Iran. Glücklicherweise ist in diesen 20 Jahren es dazu gekommen, seitens der Amerikaner. Und es gab auch im israelischen Generalstab vor vielen Jahren schon Widerstand gegen Netanyahu-Weisungen, der also damals Benny Gantz, der Generalstabschef war, sein späterer Rivale, aber auch Koalitionspartner. Und Benny Gantz sagte Netanyahu ziemlich klipp und klar, das machen wir nie. Das ist für uns eine Schuhnummer zu groß. Das heißt, sie brauchen die USA. Und wenn die USA sagen, wir wollen da nicht mitmachen, ja, dann steht Netanyahu etwas betrops da, weil ganz allein wird er jetzt Teheran nicht beschießen können.
Mhm. Ja, und das, was das für den Nahen Osten bedeuten würde, das wäre ein Flächenbrand, das wäre der Eintritt in den Dritten Weltkrieg aller Voraussicht nach. Von daher kann man froh sein, dass Trump sich dort ähnlich wie in Russland für den Weg der Diplomatie und nicht den Weg der Eskalation entschieden hat. Frau Kneißl, haben Sie vielen Dank für die wie immer sehr spannenden und kompetenten und ausführlichen Ausführungen zu den Ereignissen der vergangenen 7 Tage. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, noch viel Freude in St. Petersburg und dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise. Es sind ja doch immer einige Stunden, die Sie da vor sich an Fahrt auf sich nehmen, und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, Frau Kneißl.
Das tue ich auch. Ich wünsche Ihnen auch ein frohes Osterfest, ein friedliches, mit vielen frühlingshaften guten Momenten unseren Zuhörern, und hoffe, dass wir uns in einer Woche in alter Frische wiedersehen.
Ja, und auch von mir nochmal an Sie, liebe Zuschauer, frohe Ostern und ein schönes Osterfest an Sie dort draußen. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.